Für immer will ich dir folgen, mein Herr. So haben wir es gesungen, zu deiner Ehre. Und jetzt wollen wir auf dein lebendiges Wort hören, Herr und König. Wir danken dir, dass wir die Möglichkeit haben, hier zu sein. Wir danken dir, dass wir wissen und darauf vertrauen dürfen, dass dein Heiliger Geist jetzt wirken wird, weil du es zusagst in deinem Wort, weil noch Zeit der Gnade ist, weil du zu uns sprechen möchtest, weil du unsere Herzen berühren möchtest, unser Leben und unseren Alltag verändern willst. Und so bitte ich dich, Herr aller Herren und König aller Könige, dass du mich gebrauchst als dein Werkzeug, dass du mir deine Vollmacht schenkst und deine Worte in meinen Mund legst, dass alles, was heute Morgen hier gepredigt wird, zu deiner Ehre dient und dazu, dass dein Name hoch erhoben wird über alle anderen Namen. Danke dafür in deinem Jesu Namen. Amen. Mit dem Sieg über Karthago Mitte des 2. Jahrhunderts erringen die Römer nicht nur die Vorherrschaft im Mittelmeerraum, nein, sie steigen damit endgültig zur Weltmacht auf. 63 vor Christus erobern sie schließlich Jerusalem, nehmen damit auch Israel in Besitz und erlangen endgültig auch die Vorherrschaft im Nahen Osten. Allerdings leisten den Römern nicht nur die Gallier Widerstand, ein kleines unbeugsames Dorf in Gallien, nein, es tun auch die Juden. Und ich glaube, wir können das nachvollziehen, dass es dort ab diesem Zeitpunkt immer wieder zu Aufständen kommt, zu kleineren und größeren Rebellionen, weil kein Volk der Welt, keine Nation der Welt das gerne hat, auf einmal unter einer fremden Besatzungsmacht zu leben und teilweise auch zu leiden. Und so kommt es in Jerusalem, in Israel immer wieder zu Aufständen, bis hinein ins Jahr 70 nach Christus, wo der Römer Titus Jerusalem endgültig niederwirft, endgültig einnimmt und auch die Mauern des Tempels abreißen und schleifen lässt. Im Jahr 70 nach Christus gehen die Juden endgültig in die Verbannung und zerstreuen sich über die ganze Welt. Jedoch nicht alle Römer sind den Juden feindlich gesinnt. Hören wir einmal hin. Ich lese aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 7 zunächst nur Vers 1, geschrieben steht: Nachdem Jesus seine Rede vor dem Volk vollendet hatte, ging er nach Kapernaum. Vielleicht für den einen oder anderen von uns nur eine Randnotiz, aber es ist durchaus interessant, von welcher Rede wird hier gesprochen. Wenn wir in Lukas 6 hineinschauen, dann lesen wir dort von der sogenannten Feldrede unseres Herrn Jesus Christus. Etliche Theologen sind der Ansicht, dass es sich bei dieser Feldrede um die Bergpredigt aus dem Matthäusevangelium handele. Dass also die Feldrede und die Bergpredigt identisch seien. Andere behaupten, das könne schon deshalb nicht zutreffen, weil es sich um unterschiedliche Ortsangaben handele. Ein Feld ist kein Berg und umgekehrt. Das leuchtet sofort ein. Aber wenn wir uns den Kontext aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 6 einmal genauer ansehen, dann stellen wir Folgendes fest. In Lukas 6, Vers 12 steht geschrieben, dass unser Herr Jesus Christus auf einen Berg stieg, um zu beten. Und dort, auf diesem Berg, da blieb er die ganze Nacht. Er blieb dort im Gebet vor seinem himmlischen Vater. Er wollte dessen Willen erkennen, um ihn auch weiterhin umzusetzen und zu tun. Am nächsten Morgen, da versammelt er seine Jünger um sich und er beruft seine 12 Apostel. Mit denen steigt er, so heißt es weiter im Text, so steht es geschrieben, von diesem Berg hinunter. Er begibt sich auf ein offenes Feld. Dort trifft er, wie so oft, auf eine große Menschenmenge. Viele Menschen strömen zusammen. Sie wollen Jesus sehen und hören und erleben. Unser Herr Jesus, er nimmt sich die Zeit, er heilt die Kranken, er treibt die Dämonen aus. Dann beginnt er mit der sogenannten Feldrede. Was wir allerdings nicht wissen und rekonstruieren können, ist, ob Jesus vielleicht, um diese Rede, diese Predigt zu halten, wieder ein paar Meter auf den Berg hinaufgestiegen ist, auf einen Felsvorsprung, um die Menge besser sehen zu können und auch die Menge ihn. Das bleibt spekulativ, zugegeben. Aber es könnte durchaus sein, sodass die Bergpredigt mit der Feldrede identisch sein könnte. Auf der anderen Seite, was spricht denn bitteschön dagegen, dass unser Herr Jesus Christus manche Predigt mit ähnlichem oder sogar selbem Inhalt häufiger gehalten hat, in unterschiedlichen Situationen, vor unterschiedlichen Menschen? Ich gestehe euch frei heraus, und wahrscheinlich muss das jeder Prediger zugeben, dass ich manche meiner Predigten durchaus häufiger halte. Zumindest dann, wenn ich auch in anderen Gemeinden sein und predigen darf. Man muss ja auch das Rad nicht immer neu erfinden. Und ich vermute auch ganz stark, nach 11 Dienstjahren hier in der Gemeinde Jesu in Waldkraiburg, würdet ihr gar nicht merken, wenn ich manche Predigten vom Anfang jetzt wieder neu halten würde. Keine Sorge, das ist nicht der Fall, aber ihr würdet es vermutlich nicht bemerken. Von daher, ich kann mir beides vorstellen. Und es spielt am Ende auch keine große Rolle. Was ich hier festhalten möchte, ist, was ich schon so oft gesagt habe und was mir besonders wichtig ist und am Herzen liegt: Das Wort Gottes enthält keinen Widerspruch. Der lebendige Gott selbst, er widerspricht sich nicht in seinem Wort. Das ist wichtig zu Beginn festzuhalten. Kehren wir damit zurück in Kapitel 7. In Kapernaum angekommen, ereignet sich Folgendes. Ein Hauptmann aber hatte einen Knecht, der ihm lieb und wert war, der lag todkrank. Wir erfahren von einem römischen Hauptmann. Im Griechischen steht hier ein Wort, das man ins Deutsche übersetzen würde, etwa mit ein Anführer über eine Schar von 100. Im Lateinischen steht ein Begriff oder wird ein Begriff verwendet, der den meisten von uns geläufiger sein dürfte, der nämlich lautet Centurio. Der Centurio war ein relativ hoher Offizier in der römischen Armee und er hatte tatsächlich etwa 80 bis 100 Mann unter sich. Meistens 80, manchmal ein bisschen mehr. Und von einem solchen Mann, der hier in Kapernaum mit seiner Einheit stationiert war, erfahren wir. Darüber hinaus, dass dessen Knecht krank war. Eine Besonderheit, oder genauer gesagt, es sind sogar zwei, auf die ich ganz kurz eingehen möchte. Das griechische Wort, das hier mit Knecht übersetzt ist, kann genauso gut Sklave heißen. Und wenn wir dieses Wort hören, Sklave, dann ist das in unserem Kopf sofort negativ konnotiert, habe ich recht. Bei Sklaverei, da denken wir an schlimmste Ausbeutung und Unterdrückung. Nun war es in der Antike allerdings so, sowohl bei den Griechen früher schon als auch bei den Römern, dass es Sklaven gab, Haussklaven, die sehr hoch standen und sehr angesehen waren, die sogar das Privileg hatten, eine hohe Bildung zu genießen und anschließend die Kinder des Adels zu unterrichten. Wir dürfen also moderne Sklaverei nicht unbedingt und nicht zwangsläufig gleichsetzen mit dem Begriff oder der Definition des Begriffs in der antiken Welt. Die zweite Besonderheit, auf die ich hinweisen möchte, um euch das nicht vorzuenthalten: In manchen Übersetzungen, zumindest in der Parallelstelle im Matthäusevangelium, ist hier vom Kind des Hauptmanns die Rede. Und das liegt vermutlich daran, dass wir dieselbe Geschichte oder eine ähnliche Geschichte im Johannesevangelium Kapitel 4 noch einmal lesen. Dort ist von einem königlichen Beamten die Rede, dessen Kind todkrank war. Ich persönlich bin der Überzeugung, dass wir es mit zwei unterschiedlichen Berichten zu tun haben. Einmal der Knecht eines römischen Hauptmanns, einmal das Kind eines königlichen Beamten. Ich kann das nicht beweisen. Aber ich weigere mich, solche Argumente anzuerkennen, die behaupten, weil Dinge zweimal in der Bibel stehen oder ähnlich überliefert sind, könne die zweite Geschichte nicht wahr sein, also muss man sie angleichen. Ein ähnliches Beispiel ist die Speisung der 4 oder der 5000. Einmal speist Jesus 4000 Männer, einmal 5000. Nun gehen Theologen an diese Stelle heran und sie behaupten, naja, spätestens die zweite Begebenheit könne nicht wahr sein. Es ist ja unwahrscheinlich, dass Jesus einmal 4000, einmal 5000 speist. Aber wir bemerken hoffentlich sofort den fatalen Fehler in dieser Argumentation. Wenn wir behaupten würden, alles, was doppelt geschieht, könne nicht wahr sein, nun, dann kann auch nicht wahr sein, dass ich heute und gestern gefrühstückt habe. Wir bemerken diesen Unsinn, hoffentlich. Unser Herr Jesus Christus kann selbstverständlich manche Wunder 2, 3, 4, 5, 10 Mal getan haben, wenn er wollte. Warum denn nicht? Was bitteschön spricht dagegen? Rein gar nichts. Es gibt keinen plausiblen Grund anzunehmen, dass es sich unbedingt um ein und dieselbe Begebenheit handeln muss und die Schreiber der Bibel sich halt verschrieben haben, nicht aufmerksam genug waren. Nein, ich glaube, es waren zwei unterschiedliche Begebenheiten, die wir bei Matthäus bzw. Lukas und dann bei Johannes lesen können. Weil unser Gott, unser Herr Jesus Christus, groß ist und den Menschen doch gerne hilft. Dieser Knecht des römischen Centurios, er liegt also todkrank. Hier erfahren wir keine Einzelheiten. Wer mich kennt, der weiß, dass ich gerne mehr Details wissen würde rund um die biblischen Erzählungen. Ich grübel dann immer nach, was könnte das gewesen sein? Nun, wir werden das nicht erfahren, frühestens im Himmel. Und wenn wir ehrlich sind, auch das ist von untergeordneter Bedeutung. Denn wir wissen sofort, es gibt bis heute Krankheiten, die zum Tode führen und die wir nicht heilen können. Gott sei es geklagt. Bedauerlicherweise. So weit fortgeschritten wir sind in der Medizin, noch immer gibt es Krankheiten, die wir nicht besiegen können. Eine davon muss dieser Sklave, dieser Knecht des römischen Hauptmanns wohl gehabt haben. Menschlich gesehen scheint man nichts mehr tun zu können. Da er aber von Jesus hörte, sandte er Älteste der Juden zu ihm und bat ihn zu kommen und seinen Knecht gesund zu machen. Der römische Centurio gibt allerdings nicht so schnell auf. Er wirft die Flinte nicht ins Korn. Er hat von Jesus gehört. Das verwundert nicht. Von Jesus hatten damals alle in Israel gehört und vermutlich auch viele, viele Menschen weit über die Grenzen Israels hinaus von diesem fantastischen, einzigartigen Mann, von diesem Wundertäter. Blinde konnten wieder sehen und Lahme wieder gehen, Taube wieder hören und Stumme wieder sprechen, Dämonen wurden ausgetrieben und selbst Tote wurden wieder zum Leben auferweckt. Auch hier im Lukas-Evangelium, wenn wir nur ein paar Verse weiter lesen würden, erfahren wir die Geschichte des Jünglings Zunain, der Sohn einer Witwe, der verstorben war. Jesus kommt auf dem Weg daher. Eine riesige Menschenmenge ist auf dem Weg zu dessen Bestattung, des Jünglings Bestattung. Jesus sieht das, es ergreift ihn, es rührt ihn das Herz an. Und er weckt diesen toten Jungen wieder auf und gibt ihn seiner Mutter zurück. Und die Kunde von Jesus hatte sich weit verbreitet, wie ein Lauffeuer durch das ganze Land Israel und darüber hinaus. Und dieser römische Centurio, er ist der Überzeugung, dieser Mann, er kann auch meinen Knecht heilen. Die tödlichste Krankheit kann er heilen. Und so schickt er Älteste der Juden zu Jesus. Hier sehen wir schon, dass die Beziehung zwischen dem römischen Hauptmann und der jüdischen Bevölkerung in Kapernaum offensichtlich sehr gut war. Denn die Ältesten der Juden, also nicht irgendjemand, nicht kleine Kinder, die er gerade auf der Straße fand, die schickt er los. Nein, die Ältesten der Juden in dieser Stadt, also hohe Persönlichkeiten, könnte man sagen, die gehen anstelle des Hauptmanns zu Jesus. Als sie aber zu Jesus kamen, baten sie ihn inständig und sprachen, er ist es wert, dass du ihm dies erfüllst, denn er hat unser Volk lieb und die Synagoge hat er uns erbaut. Als sie bei Jesus ankommen, da bitten sie Jesus nicht nur im Namen dieses römischen Centurios, bitte heile seinen Knecht, sie liefern sogar eine Begründung mit, warum Jesus das tun solle. Es heißt wörtlich, er ist es wert, denn er hat unser Volk lieb und auch die Synagoge hat er uns erbaut. Das fand ich schon spannend. Ich weiß nicht, wie groß die Synagoge in Kapernaum war. Ich kann mir nicht vorstellen, wie viel das gekostet haben mag oder wie viel Eigenleistung auch der römische Hauptmann da hineingesteckt hat. Aber ich glaube, es war weder günstig noch ging es sehr schnell. Aber das jüdische Volk, das war es ihm wert. Er wertschätzt die jüdische Bevölkerung. Und das ist der wichtigere Aspekt in diesem Vers. Nicht so sehr die Synagoge, die erbaut worden ist, sondern dass der römische Hauptmann Respekt hat vor den Juden. Und ich glaube, wenn ich in unsere Gesellschaft blicke und auf die Welt als Ganze, dann ist dieser Aspekt der wichtigste überhaupt auch heute Morgen im Zusammenhang mit diesem Vers, dass wir eines nicht und niemals vergessen. Das Volk Israel ist und bleibt Gottes auserwähltes Volk. Beim Propheten Zacharia steht geschrieben, wer euch antastet, der tastet meinen Augapfel an. So wertvoll ist unserem Gott sein auserwähltes Volk. Stellt euch einmal bitte Folgendes vor. Wenn auf uns einer zustürmen würde mit einem Messer in der Hand und er wollte uns das Auge ausstechen, was würden wir tun? Wir würden alles versuchen, dass das nicht geschieht. So wertvoll ist uns unser Auge, unser Augenlicht. Wir haben ja nur zwei. Wenn eines fehlt, siehst du nur noch die Hälfte. Und Gott redet so über sein Volk Israel. Wer euch antastet, tastet meinen Augapfel an. Das bedeutet im Umkehrschluss, nichts von dem, was im Moment den Juden angetan wird, nichts davon ist bei Gott vergessen, solange bis es gesühnt ist. Und das dürfen wir nicht vergessen. Wir leben in einer Zeit und einer Gesellschaft, in der wir eigentlich davon ausgegangen sind, dass wir längst überwunden hätten, was einst in diesem Land geschah. Und nun ereignet sich dasselbe Schauspiel wieder mitten vor unseren Augen. Ob in den Großstädten wie München und Berlin, wo auch immer. Menschen hängen Plakate auf und verteilen antisemitische Flugblätter, diffamierende Schriften. Juden müssen um ihr Leben fürchten auf offener Straße, ihre Geschäfte werden zerstört. Das, was wir längst überwunden zu haben glaubten, ereignet sich wieder. Und es ist mit unserer Verantwortung, dass wir uns auf die Seite des Volkes Gottes stellen. Ihr Lieben, bitte missversteht mich nicht. Das Leid der Menschen im Nahen Osten, ob das nun Palästinenser oder Juden sind, das geht mir sehr nahe. Das Leid der Zivilbevölkerung, ob der Frauen und der Kinder und der Alten und der Kranken und der Schwachen, das geht mir sehr nahe. Aber eines werde ich deshalb nicht leugnen. Es kann keine Zwei-Staaten-Lösung geben. Warum nicht? Nun, weil das Land Gott gehört und damit demjenigen, dem er es geben will. Und was steht geschrieben? Dass dieser kleine und für viele Menschen unbedeutende Landstrich im Nahen Osten wem gehört? Israel und niemandem sonst. Und wir täten gut daran, dass wir das, was die Bibel sagt, auch ehrlich vertreten, auch gegenüber den anderen Menschen, auch gegenüber den Politikern und dass wir für sie beten, dass sie das wieder erkennen, dass Gottes Wort letztlich über allem steht, auch über menschlichen Entscheidungen. Und lasst uns auch für die Juden beten, wir werden darauf noch einmal zurückkommen, die noch nicht an Jesus als Messias glauben. Das ist noch viel wichtiger. Lasst uns an der Seite des auserwählten Volkes Israels stehen. Der römische Hauptmann, er tut es. Da ging Jesus mit ihnen. Als er aber nicht mehr fern von dem Haus war, sandte der Hauptmann Freunde zu ihm und ließ ihm sagen: Ach Herr, bemühe dich nicht. Ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst. Darum habe ich auch mich selbst nicht für würdig geachtet, zu dir zu kommen, sondern sprich ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Denn auch ich bin ein Mensch, der einer Obrigkeit untersteht und habe Soldaten unter mir. Und wenn ich zu einem sage, geh hin, so geht er hin. Und zu einem anderen, komm her, so kommt er. Und zu meinem Knecht, tu das, so tut er es. Jesus begibt sich also mit den Ältesten der Juden auf den Weg zu diesem römischen Centurio. Aber kurz bevor er dort ankommt, kommt ihm eine zweite Abgesandtschaft entgegen. Dieses Mal, so steht es im Bibeltext, Freunde dieses römischen Hauptmanns. Und nun wird ein, in meinen Augen, ziemlich krasser Gegensatz geschaffen. Die Ältesten der Juden hatten zu Jesus gesagt, er sei es wert. Der Zenturio, er sei wert, dass du mit uns gehst und seinen Knecht heilst. Und durch seine Freunde lässt dieser römische Hauptmann ausrichten, ich bin es nicht wert. Ich bin unwürdig, dass du unter mein Dach gehst. Wir wissen nicht genau, was zu dieser demütigen Haltung geführt hat. Vielleicht dachte dieser römische Zenturio an all die Kriege und Schlachten, die er geführt hatte und all die Menschenleben, die er geraubt hatte. An all die schrecklichen Bilder vom Schlachtfeld, durch die er hindurchgehen musste. Wir wissen es nicht, das ist reine Spekulation. Aber er bemerkt gegenüber diesem Mann, der auf dem Weg ist in mein Haus, unter mein Dach, bin ich vollkommen unwürdig. Und das lässt er auch ausrichten. Er vergleicht das dann, interessanterweise, mit der Militärhierarchie. Er sagt, ich als Centurio, ich habe Männer über mir. Ich weiß nicht, wie gut ihr euch auskennt in der militärischen Hierarchie Roms. Gibt nicht viele Männer, die über einem Centurio stehen. Ich habe mich ein bisschen eingelesen. Ich lese immer gerne auch historische Romane und deswegen weiß ich so ein bisschen was. Da gibt es noch einen Tribun und dann gibt es einen Lagerpräfekten und einen General und dann der Kaiser. Und all diese Männer, die sind weisungsbefugt gegenüber dem Centurio. Was diese Männer sagen, das muss ausgeführt werden, und zwar ohne es in Frage zu stellen. Es gab natürlich einige wenige Gelegenheiten und Situationen, da durften auch niedere Militärs ihre Meinung sagen, bei Lagebesprechungen zum Beispiel, wenn man Schlachten plante und die Aufstellungen, dann war es erlaubt, dass auch ein Centurio seinen Rat geben konnte. Aber in der Regel wurde das, der Befehl, der gegeben wurde, von oben einfach ausgeführt. Er wurde nicht in Frage gestellt, er wurde nicht kommentiert, es wurde einfach ausgeführt. Man kann das ja eigentlich auch auf die Moderne übertragen. Wir kennen das auch aus unserem Berufsleben. Wenn wir in einer Firma arbeiten und nicht gerade der Gründer und der CEO, der Manager dieser Firma sind, dann haben wir meistens Männer über uns. Oder auch Frauen. Bitte vergebt mir, ich will hier niemandem zu nahe treten. Und dann sind uns diese Personen weisungsbefugt. Das ist auch in der Gemeinde so übrigens. Ich bin ja nicht der Chef der Gemeinde hier, für alle, die das noch nicht wissen sollten. Ich bin Angestellter der Gemeinde hier. Das heißt, im Grunde seid ihr als Gemeinde mir gegenüber weisungsbefugt. Mindestens die Gemeindeleitung, die Ältesten der Gemeinde. Und natürlich ist es mir erlaubt, auch meine Meinung zu sagen, Gott sei Dank. Aber das letzte Wort hat die Gemeindeversammlung auch mir gegenüber. Und dann sagt der Centurio, es gibt auch Männer unter mir. Einfache Soldaten, die Legionäre, die Kavallerie. Und wenn ich denen etwas sage, dann tun die, was ich sage. Und was bedeutet das jetzt im Rahmen dieser Erzählung? Heißt das, dass der Centurio Jesus im Grunde einen Befehl gibt? Halt, bleib stehen, geh nicht weiter, aber heile meinen Knecht. Nein. Der römische Hauptmann anerkennt die Größe und die Macht und die Herrlichkeit Jesu. Dieser heidnische Soldat, er weiß, der Mann aus Galiläa, der steht höher als ich. Der hat keinen militärischen Rang, der hat keine Abzeichen an seiner Brust und seiner Rüstung. Und trotzdem steht er höher als ich und er ist mir weisungsbefugt und erst recht meinem Knecht. Und wenn er zu diesem Knecht ein Wort sagt, dann gehorcht dieser Knecht ihm. Das heißt, wenn Jesus diesem Knecht sagt, sei gesund, steh wieder auf, dann tut der Knecht, was Jesus sagt. Ist das nicht spannend, dass dieser heidnische Römer das offensichtlich sowohl in seinem Kopf als auch in seinem Herzen verinnerlicht hatte? Ich finde das faszinierend. Und Jesus auch. Da Jesus das hörte, wunderte er sich über ihn und wandte sich um und sprach zu dem Volk, das ihm nachfolgte: Ich sage euch, solchen Glauben habe ich auch in Israel nicht gefunden. Und als die Boten wieder nach Hause kamen, fanden sie den Knecht gesund. Das ist natürlich ein Seitenhieb unseres Herrn Jesus an das jüdische Volk seiner Zeit damals. Wenn wir in die Parallelstelle im Matthäusevangelium blicken, dann wird dann auch ergänzt, dass das Reich, das ursprünglich den Juden, also das Reich Gottes, das ursprünglich den Juden zugedacht war, von ihnen genommen werde. Und von Norden und von Osten und von Süden und von Westen Menschen kommen werden, die dieses Reich Gottes in Besitz nehmen werden. Es werden genau solche Menschen sein wie dieser römische Centurio, die Jesus anerkennen als Herrn, die Jesus annehmen als Herrn, während die Juden ihn ablehnten, damals schon. Vor allem die Schriftgelehrten und die Pharisäer, die Hohenpriester, die jüdischen Anführer, sie lehnten Jesus ab. Die Menschen, die es hätten besser wissen müssen und auch besser wussten. Diejenigen, die die Schrift studiert hatten, die Heilige Schrift, die genau wussten, welche Zeichen nur und einzig und allein der Messias tun konnte und Jesus trotzdem ablehnten, obwohl sie gesehen hatten, dass er diese messianischen Wunder tat, dass Blinde wieder sahen und Tote auferweckt wurden. Sie sahen das und wandten sich trotzdem von Jesus ab. Sie verspotteten ihn. Und schon im Lukas-Evangelium, noch vor dieser Geschichte in Lukas 7, erfahren wir, dass die Schriftgelehrten und Pharisäer miteinander beratschlagen, wie sie Jesus schnellstmöglich beiseite räumen, ihn aus dem Weg schaffen, das heißt ihn töten. Er kam in sein Eigentum und die seinen Namen nicht auf, so heißt es im Johannes-Prolog Kapitel 1. Der lebendige Gott selbst macht sich klein, er kommt, er wird Mensch. Er wirkt unter den Menschen, er tut Zeichen und Wunder, offenbart Gottes Macht und Herrlichkeit. Und die Menschen sagen, ich will das nicht glauben. Ich sehe das mit eigenen Augen, ich höre es mit meinen Ohren. Ich nehme es wahr mit meinen 5 Sinnen. Und mein Verstand, der sagt mir auch bestätigt durch die Schrift, du bist der Messias, aber ich lehne dich trotzdem ab. Denn am Ende geht es auch um meine Macht und um meine Stellung im Volk. Es geht darum, ob mich die Menschen weiter anerkennen als Schriftgelehrten und Pharisäer. Und ich will nicht, dass du höher stehst. Und am Ende, da stacheln die Schriftgelehrten und die Pharisäer und die hohen Priester das ganze Volk auf. Und aus einem Munde schreien sie, kreuzige ihn. Wir kennen die Geschichte. Aber dafür kommen andere zum Glauben. Wie dieser römische Hauptmann. Ich gestehe euch, dass ich nicht genau weiß, wie sollte ich, es steht ja nicht geschrieben, was sich in seinem Herzen ereignet hat. Wir wissen nicht, ob dieser römische Hauptmann am Ende wirklich zum Glauben durchgedrungen ist an Jesus als Messias. Aber wir wissen, dass er höher dachte als die Juden damals. Und dass sein Glaube und sein Vertrauen stärker war. Und das ist die Frage, was heißt das denn überhaupt zu glauben? Was ist denn Glaube? Was bedeutet Glaube? Es gibt eine ganz wunderbare Definition in Hebräer 11, Vers 1. Kurz und knapp, aber die beste, die ich jemals gelesen habe. Und da heißt es, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Noch einmal geschrieben steht, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Das ist Glaube. Ich habe Hoffnung, auch wenn alles dagegen steht. Ich halte an meinem Vertrauen fest, auch wenn es mir noch so schlecht geht. Das ist Glaube. Und der römische Hauptmann, er legt genau diesen Glauben und dieses Vertrauen an den Tag. Und ich habe mich für mich selbst gefragt, was heißt das eigentlich für dich, Benny? Jesus sagt, solchen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Findet ihr ihn denn bei mir? Und findet ihr ihn bei dir? Ganz ehrlich, Hand aufs Herz. In unserem Leben, da kommt es immer wieder zu Situationen, die haben wir nicht unter Kontrolle, aber wir würden sie gerne unter Kontrolle behalten. Und was tun wir dann? Wir versuchen alles, um die Probleme selbst zu lösen, nicht wahr? Und dann liegen wir nachts schlaflos und grübeln und grübeln und grübeln. Und ich sage das nicht von oben herab, ich sage das aus eigenem Erleben. Wie oft liege ich nachts schlaflos und löse Probleme, von denen die meisten am Ende nie auftauchen. Und vielleicht kennt ihr das. Und genau dann, in diesen schlaflosen Nächten, wenn ich mich hin und her wälze, genau dann merke ich, wo mein Glaube ist bei weitem nicht so stark, wie es sein sollte. Aber wie kann das gehen? Und ich habe für mich festgestellt, ich habe einen großen Fehler gemacht in der Vergangenheit, wenn ich Sorgen hatte und Ängste und Probleme, dass ich nicht sofort ins Gebet gegangen bin. Ich glaube, Gebet, und je länger ich darüber nachdenke und es praktiziere, desto mehr, Gebet ist der Schlüssel für starkes Vertrauen in Jesus, weil ich mich vergewissern darf, mein Leben hat jemand in der Hand, der größer ist als ich und der alles wenden kann, ganz egal, was es ist. Der große Evangelist Billy Graham, ihr wisst, ich mag diesen Mann, ich mochte ihn, er ist ja schon verstorben. Da hat er mal gesagt, ich gebe es auf Englisch wieder, weil es erstmal leichter ist, is there a lack of power in your life? Und dann sagt er, ich glaube, das liegt daran, because we have neglected God's word and the feeding of our own souls. Und auf Deutsch, manchmal ist Englisch leichter für mich als Deutsch, auf Deutsch gibt es ein Kraftloch oder Lack of Power, wie würde man es? Fehlende Kraft in deinem Leben. Ja. Und dann sagt er, das liege daran, dass wir Gottes Wort vernachlässigt haben und dass wir uns damit ernähren, mit Gottes Wort ernähren, dass wir praktisch auf die Knie gehen und zu Jesus sagen, mein Leben, es gehört doch dir von Anfang bis Ende. Mit all dem, was kommt. Mit all dem Guten und auch all dem Schlechten. Du hast es in der Hand und du bist größer als meine Probleme. Und ich habe gelernt oder ich bin dabei, es zu lernen. Ich bin bei weitem nicht perfekt, aber ich bin dabei zu lernen, in solchen Situationen, wo mir die Kontrolle entgleitet, zu sagen, Jesus, ich muss es loslassen. Es gehört nicht mehr mir. Und ich will nachts schlafen können, bitte. Und mich nicht mehr sorgen. Ich möchte darauf vertrauen, dass du das in der Hand hast. Ganz egal, wie es ausgeht. Es gehört dir. Und ihr Lieben, ich möchte das betonen und dann komme ich so langsam zum Ende. Ich predige hier kein Wohlstandsevangelium. Ich glaube, das ist die größte Irrlehre in der Kirche von heute. Dass Menschen sagen, du musst nur richtig glauben und du wirst nie krank oder immer gesund, wenn du mal krank bist. Du wirst immer genug Geld haben. Das ist fatale Irrlehre. Das stimmt einfach nicht. Aber eines stimmt, dass Jesus, unser Herr, in den tiefsten Tiefen unseres Lebens niemals von der Seite weicht. Und ich habe, als ich diese Geschichte gelesen und darüber gebetet habe, gemerkt, daran will ich festhalten. An diesem seligen Wissen, dass unser Herr Jesus Christus niemals, wirklich niemals, einen Fehler macht. Gelobt sei er dafür in seinem Namen. Amen.